Guten Abend. Ist ja schön, wenn trotz des Weihnachtseinkaufs noch jemand Zeit findet, ein bisschen zuzuhören. Und ich freue mich, dass Solange Kamenda da ist und uns mit Barockmusik. Barockmusik, teilweise Barockmusik beglückt. Ich bin ein Liebhaber der Barockmusik, also das.
Sollte ich aufpassen.
Findet sich dann auch ganz gut. Und ich denke, das wird ein schöner Abend.
Ja. Das erste Stück, mit dem ich beginne, ist die Telemann-Fantasie Nummer 1 in C-Dur. Ursprünglich für Traversflöte, also der Vorfahre der Querflöte, geschrieben. Für Blockflöte umtransponiert.
Heidi 1. Oh, hört man mich? Okay, braucht kein Mikrofon. Wunderbar. Heidi 1. Es ist einer dieser Tage, die sich Oktoberende von einer winterlich anmutenden Kälte am Morgen hin zu einem warmen, mildsonnig beschienenen Nachmittag entwickeln könnten. Heidi ahnte dies, ist früh morgens aufgestanden, um die empfindlichsten ihrer Pflanzen des kleinen Austritts auf die Fensterbretter ihres Appartements zu verteilen und jene, die es kühler mögen, wie das Zitronenbäumchen auf dem Fensterbrett im Treppenhaus überwintern zu lassen. Ihr Vermieter, der nette Herr Schwarzwald unter ihr, der neben einer geräumigen Wohnung auch über eine ausladende Terrasse verfügt, hatte ihr dazu das Treppenhausfenster zum Belegen angeboten, was sie gerne angenommen hatte, denn in ihrer Wohnung mangelte es an freiem Platz zum Pflanzentöpfe stellen. Ein paar Quadratmeter mehr haben, darauf käme es aber nun auch nicht mehr an, denn sie hatte sich vorgenommen, sich im Laufe des kommenden Jahres in anderen Städten umzusehen. Obwohl der Zuschnitt von Herrn Schwarzwalds Bleibe mit der Terrasse wäre für ihre Bedürfnisse geradezu ideal. Jedenfalls hatte sie ihrem Vermieter die kleine Wohnung zu verdanken, die er während der Sanierung des alten Kastens nach seinen Vorstellungen im Dachbereich hatte ausbauen lassen. Nur hegte Herr Schwarzwald keine besonderen Beziehungen zu Wachsendem, und das war etwas, das ihr über die Kindheit hinweg zu bewahren gelungen ist. Der Vater und die Schweizer Bergwelt, in der sie groß geworden war, hatten sie Achtung vor der Natur gelehrt. Die hat sie nicht vergessen, auch wenn die Zeit Wunden geschlagen hat. Dass die Eltern sie auf diesen Namen haben taufen lassen, hat sie wie die Hänseleien der Klassenkameraden längst hinter sich gelassen. Die Mutter hatte die Heidi-Romane von der Spöri so arg gemocht und sich ein Mädchen gewünscht, das sie mit diesem Namen hätte rufen können. Wie hätte der Vater sich da verweigern sollen? Vor ihrem Austritt kann sie den Schlossturm des Stadtgründers genauso besehen wie die Baumkronen hinter der Fachhochschule, wie auch die Terrasse unter ihr. Die Bepflanzung der großen Kübel besteht aus Küchenkräutern unter den beiden verschiedenfarbigen, krüppeligen Fliederbäumen. Vergangenen Frühling hatte sich Herr Schwarzwald noch mit einem großen Ficus Benjamini auf die Terrasse schleppen abgemüht, dessen ausladendes Laubwerk sicherlich ein Drittel ihres Wohnzimmers hätte einnehmen können, sollte es ihm mit dem Wolfsmilchgehölz einmal zu viel werden. Seine enorme Höhe wäre ja nicht das Problem, die ließe sich kürzen, ohne dass dieses Gewächs besonders darunter litt, wie manch andere Topfpflanze, wenn deren Standort verändert wird oder die Temperatur wechselt. Dann war der Ficus Benjamini plötzlich verschwunden und Heidi glaubte, dass er nebenan im Dentalcenter weiter wucherte, an dem Herrn Schwarzwalds Lebensgefährtin einen Geschäftsanteil besitzt. Jedenfalls blühen jetzt bienenfreundliche Wildblüten in seinem ehemaligen Gefäß, doch finden sich an deren Blütenkelchen nur Hummeln und Schmetterlinge, Bienen aber kaum mehr ein. Ob es an mangelnder artgerechter Nahrung für sie im innenstädtischen Bereich liegt? Da machte sich halt einfach, denkt sie in Schweizerdeutsch, das abzugewöhnen ihr nach all den Jahren im Ausland noch immer nicht gelingen will, nachdem eine Etage tiefer ihr Vermieter auf seine Terrasse schlurft, sich die Bepflanzung besieht und aus einer Kiste Schutz für die nicht vollständig winterharten Pflanzen zerrt. Heidi findet den großen Mann mit dem vollen, sich nicht bändig lassenden Haar immer noch attraktiv. Kann nicht verstehen, dass ausgerechnet die geduldigen Netten bei Frauen landen, die sich andauernd mit ihrer unsteten Natur beschäftigen müssen und dadurch den Partner auf Trab halten. Gesehen habe ich sie heute noch nicht. Ist ja erst 11. Jedenfalls macht's ihm keine Freude, seine Terrasse winterfest zu machen. Das merkt man ihm an. Ich könnte ihm ja meine Hilfe anbieten, wo er so unschlüssig dasteht, aber wer weiß, was das wieder für eine Reaktion bei ihr hervorrufen würde, auf seiner Terrasse mit ihm an Pflanzen herumwerkeln. Für eine Ü50erin braucht man nicht eifersüchtig zu sein. Komisch, dass ich ihn nie nach seinem Alter gefragt habe, damals, als von seiner Zahnärztin noch keine Rede war. Und jetzt ist ihr Liebesleben nicht einmal zu überhören, wenn sie die Terrassentür geschlossen halten. Sein Brummen kaum, aber ihre Spitzenschreie. Womöglich braucht er das, weil sie ihn anstachelt. Und dem Ego tut's auch gut tun. Dann können beide zufrieden sein, und dass er ihretwegen keine Eifersüchteleien zwischen den beiden mehr zu geben bräuchte. Oder ahnte sie, was vor ihr war und längst vorbei ist? Dann tritt sie zurück, schließt leise die Tür ihres Austritts. Es tut weh, niemanden zu haben, der sich um einen kümmert. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters hatte sie alleine dagestanden. Eine Verwandtschaft, die sich um die 19-Jährige hätte kümmern können, gab es, doch wollte sie keine Hilfe annehmen. War sie doch seit dem frühen Sterben der Mutter selbstständiges Arbeiten gewohnt, hatte neben der Schule den Haushalt geführt und das verbliebene Vieh so lange versorgt, bis ich dafür einen Käufer gefunden hatte. Erst dann verließ sie die Bergwelt, löste eine Zugfahrkarte nach Genf, um sich im Uhrenmachen zu perfektionieren. Der Vater war gelernter Uhrmacher, nur hat er den Schritt zur Selbstständigkeit nicht unternehmen wollen und war weiterhin mit dem Postbus zur Arbeit ins Tal in die Fabrik gefahren. Doch in der verbliebenen Zeit abends, da hat er die Uhren aus dem Umkreis repariert und mit seinem Kind neue Zeitmesser gebaut und in ungewöhnliche Gehäuse gesteckt, die allesamt nach Heidis Weggang aus dem Haus verschwunden und verwertet worden waren. Jahre danach erst hatte sie auf die dreiste Tat eine passende Antwort gefunden. Was sie immer noch nicht weiß, ist, weshalb ihr Familienname von der Schmachten ist, ein für das Graubündlerland ungewöhnlicher Name, wo man Stähli oder Nägeli oder Metter, je nachdem, vom Vorfahren ausgeübten Handwerk heißt. Gern hatte ihr eine fundierte Ausbildung geboten, auch wenn es mit dem Französischen anfänglich schwer gewesen war. Während der Anstellungen, in denen sie ihre Fachkenntnis nicht erweitern konnte, schien der zurückhaltenden jungen Frau eine Rückkehr in die schroffe Bergwelt ihrer Kindheit ein verlockender Gedanke. Doch es war an der Zeit, die behäbigen Gefilde der Eidgenossenschaft gegen das pralle Leben in einer echten Magistrale zu tauschen. In der französischen Schweiz hatte sie mehr als nur einen Hauch davon gespürt, nämlich dann, wenn sich am frühen Abend die Angestellten der vielen internationalen Organisationen mit den Einheimischen zum Apéro in den Bistros mischten und später aus den Restaurantküchen die Gerüche von Algen und Seetang, der Plateau-Frites de Mer, von frisch zubereitetem Fisch oder dem eines scharf angebratenen würzigen Fleisches als Geruchsmelange auf die Bürgersteige drangen. Nur, wie hätte sie mit ihrer zurückgezogenen Lebensweise jemand kennenlernen können, wo sie sich monatlich die festgelegte Folge sonntags nur ein Mittagessen in einer gediegenen Restauration gönnte, die überwiegend von Familien und älteren Jahrgängen besucht worden war. Ja, könnten Sie fragen, war sie denn nicht hübsch genug, um von einem jungen Mann angesprochen zu werden? Und meine Wenigkeit könnte ihre Neugierde insofern befriedigen, als dass ich antwortete, dass sie es heute noch ist. Nur das Wie erlauben Sie mir, Ihrem Vorstellungsvermögen zu überlassen. Mit wenig Gepäck fand sie sich in Paris in der Horlogerie von Monsieur Pierre, einem wahren Meister seines Fachs, wieder und dessen einzigem Kind Christine, die ihrem Vater den Haushalt führte und im Laden half. Heidi begriff, dass es im Laden keiner zusätzlichen Hilfe bedurft hätte, auch wenn sich der Patron mit dem Restaurieren von kostbaren Metronomen widmete, hätte die Zeit dennoch für den Verkauf und die Annahme von Reparaturen gereicht. Nur kümmerte er sich auch um die Umgestaltung im Innenleben der Uhren, worin sich nach vollendetem Werk Gegenstände verbergen ließen, die der aufmerksame Zöllner vergeblich hoffte aufzuspüren. Und da seine Klientel auch manch unerlaubtes größeres Gut zu transportieren hatte, schuf er ihr die unauffälligsten Verstecke dafür, und das war bei weitem nicht alles. Im Atelier wurde gefälscht, was sich zu fälschen lohnte, und Christines Vater war ein begnadeter Fälscher gewesen. Heidi war eingeweiht worden. Es störte sie nicht. Sie lernte und nicht nur Fähigkeiten, die ihr Handwerk betrafen, und mit Christine, Monsieur Pierres Tochter, verstand sie sich von Beginn an so, als wären beide seit eh und je die engsten Freundinnen. Christine, 22, war, wie gerne würde ich an dieser Stelle auf Vergangenes verzichten, eine lebenslustige junge Frau, die ihrer Freundin eine Sorglosigkeit vorlebte, die zumindest bis zum Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bei vielen Einheimischen zu spüren war. Locker fühlen sich auch die Touristenströme, Auslagen renommierter Kaufhäuser und Boutiquen betrachtend, an den großartigen Umgestaltungen des Baron Usman vorüberflanierend, oder sich zur Nacht auf den Bateau Mousse die Brücken der Seen von unten besehnt. Und das wird heutzutage noch so sein. Der Besitz von Kreditkarten animiert da noch zusätzlich. Mein Interesse neben den kulturellen Segnungen, ich gebe es zu, war die Flut von Eindrücken, die sich einbrannten, etwa die einer japanischen Reisegesellschaft in einer Gastwirtschaft auf dem Montmartre, welche sich spät abends noch im Dreivierteltakt der Vals Musette auf dem Parkett übte. Einige unter den Begrenzungen ihrer heimischen Verhältnisse Entkommenen hatten mit Glück oder Beziehungen im Dachjuhe eines bourgeoisen Mietshauses die 7,5 Quadratmeter mit Liege, Schrank und kleinem Waschbecken mit Blick zum Innenhof ergattern können. Mir war solches nicht vergönnt gewesen. Mein Logement im Hinterhaus eines vor sich hin rottenden Gebäudes in Montrouge, deren direkte Verbindung zur französischen Hauptstadt durch den Bau des Peripheriks unterbunden worden war. Dafür mit der Annehmlichkeit einer Kochmöglichkeit für die Fertigsuppen und den Kartoffelbrei aus der Tüte, das Sanitäre durch einen Vorhang getrennt. Ein 30-Minuten-Weg ins Zentrum, ein Ärgernis, das mir durch die Bekanntschaft einer von ihrem Verlobten geflüchteten Musikalienhändlerin aus dem Ruhrgebiet versüßt worden war. Ein kerniger Tenor soll er gewesen sein, dessen Organ ihn für das schwere Fach prädestinierte, während seine szenische Gewandtheit zu der Zeit noch Luft nach oben hatte. Mir tat es gut, einmal nicht französisch radebrechen zu müssen, und nach ausgedehntem Vorspiel stand mir der Schwanz so hart, dass 2, 3 fordernde Bewegungen ihrer Hand mich zur Explosion gebracht hätten. Überhaupt brachte ich wenig Erfahrung mit, und die, dass die Einnahme einer Mahlzeit auch ein anregendes Erlebnis sein kann, habe ich auch ihr zu verdanken. In der Kapitale wie in Montrouge wurde noch vereinzelt an langen, mit Papierbahnen bedeckten Tischen ein gerade durch seine Schnörkellosigkeit vortrefflich zubereiteter Mittagstisch serviert, ein Relikt, das mit der heutigen Bistroküche verschwunden ist. Zu der Zeit gab es sie noch, den Couscous für 30 Francs, serviert mit einem Kännchen geschmacksbetonten gesüßten Pfefferminztee oder abseits des Arc de Triomphe den kleinen Schlauch mit dem asiatischen Restaurant. Jenes war überwiegend von Migranten aus feuchtheißen Ländern besucht, deren Salzbedarf dort um das 10-fache höher ist als der von uns Europäern, dessen Gäste darauf aber nicht verzichten wollten. Doch ich würde zu arg vom eigentlichen Geschehen um Heidi abschweifen, wenn ich auch noch darüber spekulierte, ob sie sich unsere Wege trotz der Weitläufigkeit der Stadt der Liebe schon einmal gekreuzt haben könnten. Dann wäre das, was mir Jahrzehnte später geschah, nicht das erste Aufeinandertreffen gewesen. Sie hat mir vieles erzählt und ich hege keine Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit, wie sollte ich auch. Jedenfalls konnte Heidi bald ihr Pensionszimmer aufgeben und mit ihren Habseligkeiten in eine am Parc de Beauchamp gelegene Mansardenwohnung ziehen. Auch Christine profitierte davon, denn Monsieur Pierre, ich will nicht sagen, dass er ein übermäßig strenger Vater war, empfand eine gewisse Beruhigung, wenn die beiden ihre Abende gemeinsam in der Wohnung seiner Angestellten verbrachten. Schließlich kannte er die Verlockung vermeintlicher Liebe. Und diese trat eines Tages in der Person eines schick gekleideten jungen Mannes durch die Ladentür, um ihm einen kostbaren Chronometer aus dem 18. Jahrhundert zum Kauf anzubieten. Der Ladeninhaber kannte seine Klientel, doch dieser war anders und zögerte keinen Moment, seine Ausweispapiere vorzulegen, die eben nicht gefälscht waren und seinen Wohnsitz in der noblen Avenue Wagram auswiesen. Monsieur Pierre, selbst ein Gauner, fasste Vertrauen zu dem jungen Mann, kannte er doch die noblen Wohnungen der Bourgeoisie aus der Belle Epoque, in der dieser wohnte, mit den Kutscheneinfahrten und luxuriösen 6-8-Zimmern-Apartments, in deren klassizistisch konzipierter Salle de Bain die Wanne um einige Stufen erhöht in die Wand eingebettet lag. Einmal, der Besitzer hatte sich geweigert, den Gegenstand in seine Werkstatt zu geben, sollte er in eben einem solchen Gebäude ein größeres Modell zum Laufen bringen. Erdgeschoss, nicht die beste Etage, alleine wegen der Einbruchsgefahr. Doch hatte in der Bibliothek über dem Kamin eine Uhr gestanden, die Ludwig der 15. durchaus einer seiner Mätressen zum neidisch betrachteten Geschenk gemacht haben könnte, während in einem weiteren Raum, der ihm von der Aufwärterin gezeigt worden war, sich die Möblierung auf einige Sitzkissen und eine in sich versunkene Buddha-Statue auf der Kommode hinter dem Fenster beschränkte. Der junge Herr kam des Öfteren in Monsieur Pierres Orangerie und damit das Unglück ins Haus. Heidi, dessen Wesen sich verändert, geöffnet und ihr Mauerblümchen-Dasein abgelegt und die selbst einige Erfahrungen in Liebesdingen gemacht hatte, wollte helfen und gab Christine den Schlüssel zu ihrer Mansardenwohnung. Währenddessen ging sie ins Kino, streifte durch die Stadt oder versuchte, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, die Türen unbeleuchteter Wohnungen zu öffnen, sie zu durchstöbern, aber nichts zu stehlen. Mit der Rückkehr nahm sie sich Zeit. Christines Liebhaber sollte bereits gegangen sein, denn Heidi war eifersüchtig. Heidi klopfte an die Wohnungstür, erhielt aber keine Antwort und glaubte, Christine sei eingeschlafen, öffnete leise die Tür und fand ihre Freundin im Bett tot. Monsieur Pierre haderte, klagte an, forderte die Rache des Höchsten, doch Gott schlief und hörte nicht, wollte nicht oder konnte nicht oder es gibt ihn einfach nicht. Der junge Herr aus der guten Gesellschaft, der drogenabhängig war und die Dosis überlebt hatte, kam dank findiger Anwälte der Reputation seiner Familie und deren ausgezeichnetem Beziehungsgeflecht, das mitunter auch bei der Festsetzung des Strafmaßes eine Rolle spielen kann, mit einem vergleichsweise milden Urteil davon. Danach war Heidi nicht mehr dieselbe.